So, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, meine Stimme hält noch ein einziges Mal. Eine letzte Session hier mit euch. Ich freue mich. Ich habe eine Aufgabe für euch, die nicht leicht ist. Ich hoffe, dass sie sehr, sehr schwer ist, denn wir haben jetzt schon fast 2 Tage hinter uns. Und ich möchte dich bitten, dass du dich jetzt nochmal neben 2 Leute setzt, die du noch nicht kennst. Und ich hoffe, dass das richtig schwer ist. Weil ich hoffe, dass du viele Menschen kennengelernt hast. Eine letzte Chance, noch mehr Leute kennenzulernen, bitte. Setz dich nochmal zwischen 2 Leute, die du nicht kennst. Zwischen 2 Leute, die du nicht kennst, genau. Ich hoffe, wir bekommen das irgendwie hin. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Okay, gibt es Hans, kannst du ein bisschen lauter machen? Ich kann nicht lauter reden. Ja, du, ein bisschen lauter machen, genau. So, ich hoffe, dass es jedem von euch gelungen ist. Gibt es jemanden, der das nicht geschafft hat? Gibt es jemanden von euch, der das nicht geschafft hat? Hey Hans, gib mir mal das andere. Okay, wir arbeiten noch ein bisschen an der Mikrofongeschichte, weil ich kann heute nicht so laut reden und wir haben was anderes ausprobiert, aber irgendwie bewährt sich das gerade nicht so. Genau. Gibst du mir das andere bitte, das andere Mikrofon? Dann habe ich den Eindruck, wir können ein bisschen lauter gehen. Gut, gibt es jemanden, dem das nicht gelungen ist, der keine 2 Leute neben sich gefunden hat, die er noch nicht kannte? Okay, gut, sehr gut. Hey, hast du deinem Nachbarn schon gesagt, dass es schön ist, dass er da ist? Okay, gut. Sehr, sehr gut. Schön. Hey, bevor wir anfangen mit dieser letzten Session, möchte ich euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Ich hatte eigentlich einen kleinen Film mitgebracht, einen kleinen Clip, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich sage es auch gerne persönlich. Seit ein paar Jahren mache ich eine Sache, die mich sehr begeistert, die heißt YouthPod. Und so sieht der Flyer aus. Ich habe auch für jeden von euch einen, den gibt es nachher, ich weiß nicht, Jonathan, wo hast du die hingelegt? Direkt vor der Tür, nehmt euch einen mit. Da geht es um ein Audiojournal, das gibt es mittlerweile übrigens auch als Video. Und das ist eine Inspiration für Jugendmitarbeiter, für Jugendleiter. Wir haben jeden Monat ein Interview mit einem Leiter, wo es darum geht, dass wir dich als Jugendleiter inspirieren wollen. Und wir haben ganz tolle Interviews. Ich habe gestern ein Interview gemacht mit dem Colin über die Jugendarbeit in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Sehr, sehr spannend. Wir haben schon Leute gehabt wie Bill Hybels, Christine Kane, Rob Bell, Delirious und echt ganz, ganz tolle Leute, von denen wir sehr, sehr viel lernen können. Von daher ist es absolut kostenfrei, wenn das etwas ist, was dich inspiriert, was vielleicht dein ganzes Team inspiriert, hör dir das an. Ich hoffe, wir können dir damit Inspiration geben und können dir damit dienen. Wenn du es nicht vergessen willst, nimm dir einen Flyer mit. Hey, ich frage mich öfter, wenn wir heute darüber reden, was ich so ganz praktisch tun kann, wenn ich Jugendliche coache, und wir darüber reden, dass wir das tun, was Jesus getan hat, dann müssen wir uns doch mal überlegen, wie hat Jesus denn seine Jünger überhaupt gecoacht? Wie hat er die gementort? Und es gibt Leute aus der Geschichte, die sagen, wenn man sich die Kultur damals in Israel anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass Petrus und Lukas und die ganzen Jünger von Jesus, dass das alles Teenager waren. Weil das war die Lebensphase, in der sie steckten. Und man geht nicht davon aus, dass Jesus mit 30 Jahren Leute berufen hat, die irgendwie 25 waren oder so, sondern die klassische Lebenssituation der Jünger damals waren Teenager. Das war die Zeit, in der Rabbiner damals Jünger berufen haben. Und Jesus war nicht der einzige Rabbiner, der durchs Land lief und Jünger berufen hat. Es gab noch andere vor ihm. Das war eine ganz normale Kultur. Und jetzt kommt also dieser Rabbi Jesus und er beruft auch Jünger. Und das waren sehr, sehr wahrscheinlich Teenager. Das heißt, Jesus hat im Grunde genommen das gemacht, was wir heute machen wollen, in die junge Generation investieren. Und das sind für einige von uns Teenager. Und da fragt man sich doch, what would Jesus do? Wie würde Jesus das machen? Ich frage mich das öfter, wie würde Jesus coachen und mentoren? Wie würde das wohl aussehen? Und ich habe euch einen kleinen Film mitgebracht von einem Theaterstück, wie das aussehen hätte können. Und wir schauen uns das mal an. Ich liebe dieses Theaterstück, es ist herrlich. Und dann sage ich mal, Film ab. Und wir gucken mal, wie sowas hätte aussehen können. Wie absolut cool muss das gewesen sein, gecoacht zu werden von Jesus und dann diese ganzen Momente. Ich liebe es, wie man in diesem Video, das ist ja ein Versuch darzustellen, wie es hätte gewesen sein können, wie Jesus permanent herausfordert und wie seine Jünger versuchen, ihm nachzufolgen, versuchen, irgendwie damit klarzukommen, mit dem, was er sagt. Und dann steigt Petrus tatsächlich aus dem Boot und freut sich, dass er 3 Schritte auf dem Wasser geht. Was für ein absoluter Hammer. Ich glaube, dass wir, wenn wir in ein paar Minuten, vielleicht in 1 oder 2 Stunden, hier weggehen vom Schloss Klaus, dass es für uns Zeit wird, aus dem Boot auszusteigen. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal gemacht und du hast erlebt, dass das Wasser trägt und es war ein Riesenabenteuer. Und wenn du es noch nie gemacht hast, wird es Zeit, dass du aus dem Boot aussteigst. Und dass du Schritte gehst, die du vorher noch nie gegangen bist, um dein Land zu erreichen. Wenn du möchtest, dass sich etwas ändert, dann musst du etwas ändern. Und dann darfst du aus dem Boot raussteigen und erleben, dass Jesus dich trägt. Und dass er dafür sorgt, dass das Wasser trägt, dass du Wunder erlebst. Wenn wir uns anschauen, wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Wir wollen da in dieser Session einiges von lernen und wir möchten uns auch überlegen, was ist die Rolle eines Mentors eigentlich? Ich wurde gestern auch gefragt, hey, ist ein Mentor nicht eigentlich auch ein Seelsorger? Der darf das auch seelsorgerliche Momente haben. Wenn du selber Seelsorger bist und du merkst, dass du bei deinem Mentee die Fähigkeit hast, ihn auch seelsorgerlich zu begleiten, dann kannst du das natürlich tun. Ich glaube, dass, wenn wir uns anschauen, was ist die Aufgabe eines Mentors, dass wir dann sagen müssen, ein Mentor ist erstmal kein Seelsorger. Ja, es ist als Mentor nicht meine Verantwortung, in die Vergangenheit zu schauen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern es ist eher der Moment, dass ich sage, hey, ich merke, da ist etwas, ich bin der Falsche, um das mit dir aufzuarbeiten, aber als dein Coach sage ich dir, ich fordere dich heraus, dass du in dem nächsten Monat jemanden findest, mit dem du darüber reden kannst, mit dem du das aufarbeiten kannst. Da bin ich nicht der Richtige für. Aber ich feuere dich an, dass du das tust. Ich sorge dafür, dass du initiativ wirst. Das kann ich tun. Also ich glaube, ein Mentor ist kein Erzieher, es ist kein Seelsorger, es ist kein klassischer Lehrer und auch nicht ein Kleingruppenleiter. Denn ich weiß nicht, ob du Kleingruppenarbeit kennst aus der Gemeinde. Ich habe viele Jahre Kleingruppenarbeit gemacht und da ist es eher so, man hat tolle Momente, auch lebensverändernde Momente, aber es ist nicht das Intensive, was ich mir vorstelle, wenn es um Mentoring geht. Und wenn du jemanden coacht, dann musst du dir überlegen, wo will ich den eigentlich hinführen, wenn es darum geht, nicht einfach nur irgendwelche Sachen zu tun, Regeln zu befolgen, sondern ein verändertes Leben zu führen, hin zu Jesus. Was genau heißt das dann? Wo geht das Ganze los? Wo lande ich irgendwann mal? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wo unsere Jugendlichen stehen, für die wir da sind. Und viele stehen an dem Punkt, dass sie sich noch gar nicht entschieden haben, mit Jesus zu leben. Wenn hier das Kreuz ist, sie stehen noch davor. Die Reise geht hier in diesem Fall nach rechts und sie stehen noch davor, vor dieser Entscheidung, mit Jesus zu leben. Und es kann sein, dass du jemanden coacht, wo du sagst, hey, der ist noch gar kein Christ, aber ich möchte ihm helfen, dass er das versteht. Und dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass er das für sich noch gar nicht angenommen hat. Und der nächste Schritt für ihn ist, mit Jesus zu leben, Vergebung zu erleben, ein neuer Mensch durch Jesus zu werden. Es gibt einen ganz tollen Vers in der Bibel, in Philipper 2, Vers 13, da steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also wenn wir mit Gott leben, dann befähigt er uns dazu, das zu tun, was ihm gefällt, den Willen und eben auch das vollbringen nachher. Das nächste, was passiert, wenn jemand sich dafür entscheidet, mit Gott zu leben, er kommt in einer Phase, in einen Platz, wo er merkt, ich bin noch ganz am Anfang als Christ. Ich bin wie so ein geistliches Baby. Jetzt darf ich wachsen. Jetzt muss ich ganz viel rausfinden. Ich weiß viel noch nicht. In der Bibel vergleicht Paulus das mit Christen, die sozusagen bildlich gesehen noch Milch bekommen statt Fleisch. Und genauso ist das auch so. Du musst wissen, ist dein Jugendlicher, ist er an einem Punkt, wo er gerade noch so frisch im Glauben ist, dass er echt noch die Basics verstehen muss, dass er die Milch braucht, dass er verstehen muss, dass es jetzt darauf ankommt, im Glauben zu wachsen. Und dann geht es weiter, wo ich merke, er ist immer näher bei Jesus, er ist immer näher dran, er lernt immer mehr und er merkt, dass es darauf ankommt, nahe diesem Jesus Christus nachzufolgen. Also nahe an Jesus zu sein. Und das Ziel ist es, dass wir als Christen irgendwann mal, ihr seht das auch bei euch im Handout, an einem Punkt kommt, wo ihr total Christus-zentriert seid, wo ihr nicht mehr durchs Leben rennt und sagt, hey, wie kann ich mein Leben leben, obwohl ich Jesus nachfolge, sondern wo ihr selber für euch verstanden habt, es geht immer um Jesus. Es geht darum, dass mein ganzes Leben dreht sich um Jesus. Und das ist sehr, sehr herausfordernd. Ich bin da auf jeden Fall nicht jedes Mal, auf keinen Fall. Und vielleicht denkst du dir auch, also ganz Jesus-zentriert, ganz Christus-zentriert bin ich auch nicht. Ich glaube, dass wir da alle hin müssen, dass das das Optimale wäre, dass wir irgendwann mal verstehen, dass diese Welt sich um Gott dreht, um Jesus dreht, dass es nicht um uns geht und dass alles, was wir tun, dazu beiträgt, dass Jesus sein Reich aufbauen kann, dass Jesus verherrlicht wird. Und da ist es wichtig zu sehen, wo stehen eigentlich die Menschen, die ich mentor, wo genau stehen die, weil dann kann ich sie abholen und mit ihnen den nächsten Schritt gehen. Wie wir das eben in diesem coolen Theaterstück gesehen haben, gab es ja unterschiedliche Momente mit Jesus. Es gab diese Momente, wo er mit ihnen vor Tausenden von Leuten stand, wo er sozusagen in der Öffentlichkeit mit ihnen stand. Und da hat er gepredigt, manchmal 3 Tage lang, hat Gleichnisse erzählt, hat geheilt, hat Wunder getan, hat den Menschen Liebe gegeben. Und die Jünger durften dabei sein. Sie durften mit Fische austeilen und Brote austeilen. Sie durften sogar mal selber losziehen und heilen, sogar Dämonen austreiben, heißt es in der Bibel, böse Geister austreiben. Und kamen zurück und waren völlig begeistert, weil sie gemerkt haben, sogar böse Geister müssen ihnen gehorchen, weil sie im Namen von Jesus unterwegs sind. Also es gab diese Momente, die so völlig öffentlich waren, wo Jesus mit ihnen unterwegs war. Und dann gab es auch noch diese privaten Dinge, wo Jesus nur mit ihnen gemeinsam Zeit verbracht hat. Und wo er viel öffentlicher sprach, viel deutlicher sprach. Es gab Momente wie den eben, den wir gesehen haben, wo Petrus und die anderen Jünger erlebt haben, dass jemand auf dem Wasser geht. Wunder, die nur sie sehen durften. Und Erklärungen auf Fragen, die nur sie bekommen haben. In der Bibel steht in Matthäus 4, Vers 33 steht, und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, also dem großen Volk, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie alleine waren, also nur die Jünger, legte er seinen Jüngern alles aus. Also es gab Momente in der Öffentlichkeit, wo Jesus predigte. Und dann gab es Momente, wo Jesus gesagt hat, jetzt lass uns mal über alle eure Fragen reden. Jetzt rede ich viel deutlicher zu euch. Und diese Art empfehle ich euch auch für euer Mentoring. Dass es öffentliche Meetings gibt, dass es private Meetings gibt, dass ihr sagt, hey, es gibt gemeinsame öffentliche Dinge, da sind wir unterwegs, da machen wir zusammen, was weiß ich, ein Camp mit unserer Jugendgruppe. Wir machen zusammen einen Jugendgottesdienst, wir machen zusammen eine Jugendgruppe, was auch immer gerade bei dir ansteht. Wir gestalten gemeinsam einen Gottesdienst oder wir sind in der Öffentlichkeit unterwegs, wir gehen auf ein Fußballspiel, das Beispiel habe ich ja öfter schon mal verwendet, oder wir fahren in den Baumarkt, wir fahren ins Geschäft in H&M. Und hier kannst du erleben, wie dein Jugendlicher lebt und kannst ihn später reflektieren. Und hier kann er an dir erkennen, Wie lebst du mit deinen Gaben? Wie dienst du? Mit welcher Einstellung lebst du? Wie liebst du Menschen? Wie gehst du eigentlich mit Stress um? Wie gehst du mit Ärger um? Wie gehst du um, wenn du dich freust? Wie gehst du damit um, wenn du wütend bist? Wenn du begeistert bist? Was machst du, wenn dein Lieblingsverein verliert und du zeigen musst, wie es ist, wenn man seine Feinde liebt? Ja, die Jugendlichen wollen das wissen. Sie wollen sehen, was bedeutet das, wenn du als Leiter in deiner Jugendgruppe unterwegs bist und du ermutigst Leute. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Was bedeutet für dich Wertschätzung? Was machst du, wenn ein Jugendlicher zu dir kommt, der dich nervt? Was machst du dann? Was machst du, wenn Eltern zu dir kommen, die komische Fragen stellen? Und da kann er sehen, was heißt es für dich, Christsein zu leben. Wenn du an der Kasse stehst im Geschäft und die Verkäuferin gibt einfach einen komischen Kommentar oder der Berater im Geschäft lässt dich einfach links stehen und hat keinen Service, was machst du dann? Und in diese öffentlichen Sachen, die sind sehr, sehr wichtig, wo man sich gegenseitig sehen kann und dann eben auch reflektieren kann. So, und dann gibt es auch diese privaten Treffen. Jesus hat gesagt, hey, fahrt schon mal vor, ich komme nach. Und diese privaten Treffen, wo Jesus dann erklärt hat, worum es ihm geht, wo die Masse vielleicht nicht verstanden hat und er den Jüngern gesagt hat, lass uns über alles reden. Und da kannst du ihn, also ich bringe ja immer das Beispiel, ich treffe mich mit meinen Jugendlichen immer sehr, sehr gerne im Café, im Starbucks. Und das ist für mich so das private Treffen, wo ich sage, hey, am Mittwoch um 17 Uhr treffen wir uns eine Stunde und da habe ich nur Zeit für dich. Da arbeite ich nicht an irgendeiner Predigt, da rede ich nicht noch mit anderen Leuten, sondern da geht es um dich. Das sind persönliche Sachen, da kannst du deine Fragen loswerden, da können wir über das sprechen, was wir erlebt haben in der letzten Woche. Das sind private Treffen, wo ich mich dafür entscheide, Zeit sozusagen für denjenigen zu investieren. Die Zeit, worüber wir gesprochen haben, die wir durchaus investieren müssen. Und da kann ich ihm sagen, wo er Jesus ähnlicher geworden ist. Und es gibt viele Dinge, die du mit ihm tun kannst. Genauer gesagt 5. In eurem Skript stehen nur 4 drin. Ich möchte das heute Morgen erweitern auf 5. Weil eine Sache, die noch dazu kommt, die so selbstverständlich ist, dass man sie fast vergisst und die ich hier noch mit aufgenommen habe. Und man könnte auch sagen, hey, wenn du dich privat mit deinen Jugendlichen triffst, dann gib ihm 5. Also ihr kennt das vielleicht so von High Five. Ich mache das manchmal mit meinen Enkeln oder sogar jetzt mit meiner Tochter, jetzt wo sie 3 ist. Ich sage immer, hey Noe, gib mir 5 und dann schlagen wir ein. Und kennt ihr das vielleicht so? 5 geben, einschlagen. Und das könnte so ein Bild sein, hey, gib demjenigen 5. Und zwar 5 wichtige Dinge. Das erste ist, gute Fragen und zuhören. Gute Fragen stellen und zuhören. Ich glaube sowieso, dass es beim Coaching sehr viel mehr darum geht, Fragen zu stellen, als zu erzählen. Gute Fragen stellen. Wir haben es eben gesehen, Jesus hat ihnen Fragen gestellt. Die ganze Zeit hat Jesus Fragen gestellt. In Markus 8, Vers 27 steht, unterwegs fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Und dann reden sie darüber und dann sagt Jesus, für wen haltet ihr mich denn? 2 ausgezeichnete Fragen, die dazu geführt haben, dass sie zu einer Erkenntnis gekommen sind, die von Gott ist. Und die ihr Leben verändert hat und die uns bis heute beschäftigen, wo Petrus dann sagt, du bist der lebendige Sohn Gottes. Einer der besten Momente in der ganzen Jüngerschaft, hervorgerufen durch eine Frage. Also erzähl nicht so viel, stell gute Fragen. Hinterfrag immer wieder, um rauszufinden, was meint der andere. Und er wird sehr schnell zu eigenen Lösungen finden und sehr viel mehr verstehen, als wenn du ihm die Lösung einfach präsentierst. Die Lösung, von der du denkst, dass sie eine Lösung ist. Und diese Fragen, ich würde dir empfehlen, diese Fragen auf 2 Bereiche abzuzielen. Das erste ist, ich nenne das mal das innere Spiel, was bei mir abgeht. Und das zweite wäre das äußere Spiel. Das innere Spiel könnte man auch sagen, der Charakter, das Herz. Fragen stellen, die was mit dem Charakter zu tun haben. Zum Beispiel, wie geht es dir in deinen Beziehungen? Welches Verhältnis hast du im Moment zu deinen Eltern? Wie geht's dir mit deinen Geschwistern? Wie geht's dir mit deinem Partner? Wie geht's dir mit deinen Schulkollegen? Hey, wie geht's dir mit deinem besten Kollegen? Wie geht's dir in deinen Beziehungen? Oder was läuft gerade gut und was läuft nicht gut? Was sind die Herausforderungen, die du im Moment hast? Lass uns darüber reden. Wo kommst du im Moment nicht weiter? Fragen, die was mit dem inneren Spiel zu tun haben, mit dem Charakter. Und dann würde ich dir empfehlen, Fragen zu stellen, die was mit dem äußeren Spiel zu tun haben, also mit den Fähigkeiten. Wie geht's dir mit deiner Gabe der Leitung? Hast du was Neues gelernt als Leiter in dieser Welt? Wie geht es dir mit deiner Gabe des Predigens, des Lehrens? Oder das sind jetzt so Beispiele von Jugendlichen, mit denen ich unterwegs bin. Hey, welches Buch liest du gerade? Welches Hörbuch hörst du gerade? So Fragen, die ich stellen kann, um rauszufinden, ob der andere in seinen Fähigkeiten und Gaben weiterkommt. Das ist so das Erste. Stelle gute Fragen und hör gut zu. Und wenn du dich entscheiden musst, hör lieber zu, als zu reden. Das Nächste, das Zweite von den High Five, ganz wichtig, bete. Zeige deinen Jugendlichen, was es bedeutet, zu beten, mit Gott unterwegs zu sein im Gebet. Das kann natürlich ein Moment sein, wo ich sage, hey, lass uns beten und wir nehmen uns 5 Minuten Zeit und reden über alles mit Gott. Es kann aber auch ein einfaches Gebet sein. So ein Atemzuggebet, ein Gebet, was man mit einmal Luft holen sagen kann. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Gott, schenke uns eine gute Besprechung, ein gutes Meeting. Gott, segne den Markus. Beten kannst du sogar am Telefon. Das ist ein bisschen komisch am Anfang. Habt ihr das schon mal gemacht, am Telefon beten? Okay, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mir gedacht, bin ich verrückt? Und ich glaube, noch sehr viel mehr Leute haben das über mich gedacht. Weil ich lief mit dem Telefon rum und hatte auch noch so ein Headset im Ohr. Das heißt, man hat das Telefon gar nicht gesehen. So, das war das eine. Aber ehrlich gesagt war es noch schlimmer, als man das Telefon gesehen hat, weil ich laufe dann mit dem Telefon rum und sage, oh Gott, ich bitte dich. Und ich denke mir dann, hey, was denken andere Leute über mich? Habe ich Gott am Telefon? Ich meine, das ist abgefahren. Aber wisst ihr, am Anfang ist das komisch zu sagen, hey, komm, wir beten am Telefon. Ich sage dir, das Gefühl ist nach einer Minute vorbei. Zumindest das Gefühl, dass du mit der Person hast, die an einer anderen Leitung ist. Kann sein, dass das Gefühl von den anderen Leuten etwas anhält. Aber das Gefühl ist erstmal vorbei. Und wisst ihr, was ich noch gelernt habe, was das Gebet angeht? Das wurde mir heute Morgen auch so deutlich. Und das hat auch was mit meinem Telefonieralltag zu tun. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist in Österreich. Bei uns in Deutschland gibt es immer mehr Flatrates. Also so, dass du so viel telefonieren kannst, wie du willst. Du zahlst am Anfang einen fetten Batzen Geld und kannst danach so viel telefonieren, wie du willst. Das hat bei meinem Bruder und mir, wir verstehen uns sehr gut, wir sind echt gute Freunde, nicht nur Brüder, hat ausgelöst, dass wir manchmal mit unserem Headset durchs Leben laufen. Und weil es ja nichts kostet und der Akku lange hält, legen wir gar nicht mehr auf. Ja, also das heißt, die Kultur, die wir entwickelt haben beim Telefonieren ist, dass wir uns gegenseitig anrufen. Manchmal sagen wir noch Hallo. Und dann reden wir einfach so. Manchmal sage ich auch meinem Vater, hey, ich bin gerade auf dem Weg im Baumarkt, willst du mitkommen? Und je nachdem, was mein Vater gerade macht, sagt er, jo. Und genauso mache ich es mit meinem Bruder auch. Und dann laufe ich durch den Baumarkt, er hört, wie ich mir Dinge angucke. Ich sage ihm, was ich finde. Ich höre, was er gerade macht. Manchmal ist er gerade auf seinem, in seinem Studiencenter unterwegs und ich höre, wie er mit Studenten spricht oder mit Referenten, die da sind. Und dann halte ich natürlich die Klappe. Manchmal halte ich auch nicht die Klappe, weil ich es liebe, ihn zu irritieren, wenn er mit dem Referenten spricht. Es macht total Spaß. Und dann ist das komisch, wenn er ein ernstes Gespräch hat und auf einmal muss er lachen. Und dann muss er das Ganze erklären und schafft es nicht. Weil erklär mal jemanden, dass du schon 10 Minuten mit jemandem redest und die ganze Zeit telefonierst. Das willst du ja auch nicht erklären. Und dann muss er da irgendwie wieder raus. Auf jeden Fall ist es so, wir sagen weder Tschüss noch Hallo. Es klingelt an, ich gehe dran. Und es kann sein, dass wir 5 Minuten lang nichts sagen und irgendwann mal sagen, was machst du überhaupt? Weil es kostet doch nichts. Versteht ihr? Wenn ich schon zahle, dann will ich das volle Paket. So. Und mir ist bewusst geworden, dass manchmal mein Gebet sehr viel mehr so aussieht, als dieses klassische Telefonat. Hallo, es geht um dieses Anliegen. Ganz am Anfang, als mein Vater noch nicht wusste, was Flatrate bedeutet, dachte er, wenn ich ihn anrufe, dass ich was von ihm will. Dass ich ein Anliegen habe. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, hey, wie kann ich dir helfen? Und ich sage, mein Papa, du kannst mir gar nicht helfen. Ich rufe einfach nur so an. Okay, das hat er 30 Sekunden mit sich machen lassen. Und irgendwann hat er gesagt, hey, worum geht's? Ich habe gesagt, Vater, es geht um gar nichts. Ich wollte wissen, ob du da bist. Ja, ich bin da. So, und mein Vater musste sich da langsam dran gewöhnen. Und irgendwann mal, wenn er dachte, wir haben das besprochen, worum es geht, sagt er, jo, dann bis später. Und ich habe gesagt, wir können auflegen, wir müssen auch nicht. Also ich merke, dass ich sehr viel mehr zu Gott bete, nicht indem ich sage, jetzt habe ich eine Gebetszeit. Gott, hier sind all die Punkte, die ich dir sagen will. Amen. So, und dann bin ich wieder unterwegs. Mal gucken, wann wir uns mal wieder reden. Ich glaube, dass diese Zeiten, wo ich mir bewusst Zeit nehme, mich hinzusetzen, zu beten, mich nur auf Gott zu konzentrieren, Amen zu sagen, dass die super wichtig sind. Überhaupt keine Frage, stelle ich nicht in Frage. Nur im Alltag empfinde ich oft ein Gebet sehr angenehm, wo ich sage, Gott, ich rufe bei dir an und ich lege erstmal gar nicht auf. Das heißt, ich sage gar nicht groß Amen oder so, sondern das sind oft so Gedanken im Alltag, wo ich Gott immer wieder irgendwas durch Gedanken sage, den Eindruck habe, dass Gott mir was sagt. Das ist jetzt auch nicht super oft. Ich bin jetzt nicht so der Gebetsheld oder so, überhaupt nicht. Aber ich merke, dass diese Art von Gebet, dieses Bild mit dem Telefonieren mir hilft zu sehen, es gibt neben diesem definierten Gebet, gibt es auch noch ein ganz anderes Gebet, was mich durch den ganzen Tag begleiten kann. Denn du hast eine Flatrate. Es kostet nichts. Du brauchst nicht abheben und wieder auflegen, sondern du kannst einfach mit Gott unterwegs sein. Und immer wenn du einen Gedanken an ihn hast, sag ihm den. Und das ist auch eine Art, die du vorleben kannst. Bete für deinen Coaché, für deinen Mente, für deinen Jugendlichen, bete für ihn. Also stell Fragen und hör zu. Zeig ihm, was es heißt zu beten. Und bete mit ihm. Immer wenn du dich triffst. Das Dritte liegt mir sehr auf dem Herzen, weil ich glaube, dass wir das alle brauchen und dass wir gerade als Christen das dick leben sollten. Nämlich Ermutigung. Ermutige deinen Jugendlichen, deinen Teenager, immer wenn du dich mit ihm triffst. Nicht nur privat, sondern auch öffentlich. Wisst ihr, wir alle brauchen das. Wir wollen Ermutigung und Anerkennung haben. Gott hat uns so geschaffen, wir brauchen das. Ich frage mich so oft, warum wir uns das nicht geben. Wenn du bei jemandem etwas Tolles siehst, wo ist das Problem, ihm das nicht einfach zu sagen? Es tut ihm doch gut. Wir haben so oft Schwierigkeiten, jemandem Komplimente zu machen, weil wir denken, dass wir selbst dadurch blöd dastehen. Wenn ich jemand sage, boah, du kannst so gut singen, dann denke ich mir immer, boah, was sagt die Aussage über mich? Hey, es geht erstmal gar nicht um dich. Es geht darum, dass er gut singen kann und dass es ihm gut tut, wenn es ihm jemand sagt. Und weil wir denken, wir sind nicht so toll, nur weil wir andere ermutigen, machen wir sogar genau das Gegenteil. Wenn wir Minderwertigkeitskomplexe haben, wenn wir uns nicht selber sicher sind, wer wir sind, wenn wir selber besser leuchten wollen, dann hacken wir auf andere rum. Weil wir jedes Mal, wenn wir sagen, oh, wusstest du eigentlich, was dem schon wieder passiert ist und hier und da und wir reden negativ über Menschen, weil wir damit automatisch auch sagen, übrigens bin ich nicht so. Und dann hoffen wir, dass wir einen dunklen Hintergrund von anderen Menschen aufbauen können, wo wir besser leuchten können. Wenn du negativ über andere redest, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du selber nicht an dich glaubst. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass du geliebt bist von Gott, wenn du dich selber angenommen hast, weil Gott dich angenommen hat, dann kannst du Komplimente machen, dann kannst du positiv sein, weil es hat nichts damit zu tun, wer du bist. Ich finde das so cool, dass Kinder an der Stelle so ehrlich sind. Die brauchen Anerkennung, die brauchen Liebe, die brauchen Ermutigung und das zeigen sie uns auch. Weißt du, wir Erwachsenen, wir verstecken unsere Sehnsucht nach Anerkennung damit, dass wir nebenbei erwähnen, dass wir einen neuen BMW fahren und wir winken mit unserem Autoschlüssel, hängen uns irgendwelche Urkunden an die Wand und tun dann so, als würde die zufällig da hängen, so dass sie jeder sieht. Ja, wir wollen das, aber wir verstecken es. Und kleine Kinder, die sind so cool, die sagen einfach, dass sie es brauchen. Mein kleiner Neffe kommt vor kurzem zu meinem Bruder und sagt zu ihm, gell, Papa, ich bin ein toller Junge, oder? Und mein Bruder, der sagt, ja, Manuel, das bist du. Oh, und er ist total begeistert, ne? Geht wieder spielen, nach 10 Minuten kommt er wieder. Gell, Papa, ich bin der Junge, den du dir immer gewünscht hast. Ja, und mein Bruder sagt, ja, Manuel, das bist du. Und es geht ihm gut, es ist wunderbar, ich liebe das. Und es ist so cool, weißt du, wenn ein Kind zu dir kommt, weil es irgendwas gebastelt hat mit Lego oder so und du sagst, boah, hast du das selber gebaut? Ich meine, wir wissen, dass du es selber gebaut hat. Ja, aber trotzdem sagen wir, hast du das selber gebaut? Ja, und dann fragen wir noch, hey, gehört das dir? Wahnsinn. Hey, und ich gebe dir einen Tipp. Kinder bauen ja manchmal mit Lego einfach Chaos. Und wenn du keine Ahnung hast, was das ist, dann sag einfach, boah, das ist ein Raumschiff. Und dann sagt das Kind, ja, das ist ein Raumschiff. Und es freut sich total, weißt du, du kannst Kinder so cool ermutigen. Und wir brauchen das. Ich glaube, dass unsere Kultur in Österreich und Deutschland an der Stelle, dass wir gemeinsam ein Problem haben, dass wir uns nicht trauen, positive Wahrheit in das Leben von Menschen zu sprechen. Und wir Christen sollten damit anfangen. Wir sollten die Kultur verändern. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist. Bei uns in unserem Land gibt es den Spruch, nicht meckern ist Lob genug. Es ist so übel, Leute. Es ist so übel. Ein Jugendlicher kam vor kurzem ganz stolz zu seinem 18. Geburtstag, hat einen gebrauchten, aber noch recht tollen BMW von seinen Eltern bekommen zum Geburtstag. Hört, hört. Gar nicht so schlecht. Sagen seine Freunde. Gar nicht so schlecht. Er fährt damit an, ist pudelstolz. Keiner von denen hätte sich mit 18 so ein Auto leisten können. Und was ihm gesagt wird ist, ich habe schon mal schlechtere Autos gesehen. Ich meine, komm schon. Kann ich nicht sagen, das ist ein absolut cooles Geschenk, was du da hast. Das ist der absolute Wahnsinn. Darf ich mich da mal reinsetzen? Ich frage mich ganz oft, Menschen, die uns begegnen, geht es denen danach besser? Fühlen die sich aufgebaut? Fühlen die sich ermutigt? Oder fühlen die sich ein Stückchen kleiner, ein Stückchen kürzer, ein Stückchen demotivierter? Es gibt manche Menschen, mit denen will ich nicht wirklich was zu tun haben, weil ich weiß, immer wenn ich neben denen stehe, dann gibt es irgendeinen Spruch, der mich wieder runterzieht. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die mich aufbauen. Und wenn du jemand bist, der Menschen aufbaut, dann wollen Leute mit dir unterwegs sein. Dann bist du jemand, der dadurch auch Liebe gibt. Und Menschen wollen mit dir abhängen. Und deine Jugendlichen, die du coachst, die freuen sich auf jedes Meeting mit dir, weil sie wissen, sie gehen danach aufgebaut, positiver wieder raus. In Epheser 4, Vers 29 steht, verzichtet auf schlechtes Gerede. Sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Ich bin manchmal an der Grenze, dass manche Jugendlichen, die damit nicht umgehen können, mir dann sagen, willst du irgendwas von mir? Ich sage, nein. Ich wollte dir nur ein Kompliment machen, weil ich glaube, dass es wahr ist. Und manche, die können mit Komplimenten sowas von nicht umgehen, dass die andere dann bezeichnen als Arschkriecher. Das ist für die so fremd, dass jemand was Positives sagt. Das ist ihnen so unangenehm, weil sie gar nicht gelernt haben, es anzunehmen. Und ich möchte dir sagen, es kann sein, dass die Menschen in deiner Umgebung mit dieser positiven Art nicht umgehen können. Ich möchte dich ermutigen, mach trotzdem weiter. Lass dich nicht irritieren von denen, die keine Komplimente annehmen können. Das ist ihre Geschichte. Veränder du deine Kultur und sei du positiv. Was kostet es dich, Wahrheit zu sehen, die du siehst? Es geht doch nicht um unehrliche Komplimente. Es geht doch nicht darum, jemandem zu sagen, oh, du hast toll moderiert und du weißt ganz genau und er auch, das hat er nicht. Ja, das macht keinen Sinn, das ist unehrlich, damit verlierst du Glaubwürdigkeit. Es geht darum, dass du ein Meister darin wirst, Dinge zu erkennen, die positiv sind und dann den Mut zu haben, es zu sagen. Darum geht es. Also, stelle gute Fragen und hör zu, bete, teile dich mit. Das ist das dritte war, ermutige. Und das vierte, teile dich mit. Teile, was du gerade erlebst, damit er von dir lernen kann. Wenn du schon sagst, folge mir nach, ich will dir zeigen, wie man als Christ lebst, dann solltest du auch die Offenheit haben, ihn in deine Geschichte, in deine Reise mit hineinzunehmen. Natürlich nur so weit, wie du dich wohlfühlst und nur so weit, wie das Vertrauen, was du hast mit deinem Mentee, das auch aushält. Ich glaube, dass es eine coole Sache ist, wenn ich nicht nur davon erzähle, dass ich mich mit meiner Frau gestritten habe, sondern dass ich dann sage, weißt du was, ich mache Fehler. Ich habe mich heute mit meiner Frau gestritten. Und ich stelle gerade fest, das war so idiotisch. Ich habe vorhin gebetet und Gott hat mir gesagt, ich muss mich entschuldigen. Und deshalb mache ich eben schnell ein Telefonat, ich bin gleich wieder da. Oder du sagst, hey, heute Abend, ich muss mich bei meiner Frau entschuldigen. Das ist das, was Gott mir gerade zeigt. Was meinst du, was das auslöst in dem Jugendlichen, wenn er sieht, was er eh schon geahnt hat, nämlich, dass du nicht perfekt bist, dass du eine Macke hast. Und dann sieht er es und du traust dich, ihn mit hineinzunehmen und zeigst ihm dann, wie du damit umgehst. Du zeigst ihm dann, hey, ich nehme Vergebung für mich in Anspruch. Ich kann vergeben. Und ich bitte um Entschuldigung. Sag ihm, welcher Bibelvers dich gerade beeindruckt und warum er dich beeindruckt. Sag ihm, wo Gott dich gerade herausfordert, wo der nächste Schritt ist, den du gehen musst. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Offenheit haben. Ich sage nicht, erzähl ihm alles, weil du bist ja sein Mentor und er nicht deiner. Wenn es um die letzten 10% geht, ist es wichtig, dass du ihn herausforderst, dass er sie dir erzählt. Aber wenn du sein Coach bist, heißt das nicht, dass du ihm deine letzten 10% erzählen musst. Dafür brauchst du jemanden. Ja, ihr seid ja nicht gemeinsam als Freunde unterwegs, sondern wir reden jetzt über das Verhältnis, du bist Coach von einem Jugendlichen oder von einem Teenager. Nimm ihn so weit mit hinein, dass es für eure Beziehung gesund ist, dass es okay ist, was du sagst, was euer Vertrauensverhältnis aushält, aber wo er auf jeden Fall erkennt, wie du unterwegs bist. Und das kann auch bedeuten, sich mitteilen, dass du ihn mit nach Hause nimmst, obwohl du weißt, dass zu Hause nicht alles gut läuft, obwohl du weißt, dass du gleich nach Hause kommst und du hattest eigentlich versprochen zu saugen und du hast es nicht gemacht und du wirst gleich einen Spruch hören. Okay, nimm ihn mit in deine Welt. Und das nächste, das fünfte, forder ihn heraus. Wir haben diese Momente gesehen, ich finde es so cool, wie dieser eine Jünger in dem Theaterstück eben gesagt hat, muss jeder Moment ein lehrreicher Moment mit diesem Mann sein. Forder ihn heraus, zeig ihm, wo Gott am Wirken ist in seinem Leben. Und wenn du feststellst, dass Gott da gerade etwas tut, dann zeig ihm, was der nächste Schritt ist. Wo du ihm sagst, hey, ich glaube, dass du dich entschuldigen musst. Ich glaube, so wie du von der Person erzählst, glaube ich, dass du ihr vergeben musst. Ich glaube, dass du dich gerade nicht freust, wenn sie zur Tür reinkommt. Da ist was zwischen euch. Und egal, was er dir angetan hat, dein Job ist, dass du es ihm vergibst. Dass du ihn so herausforderst. Dass du vielleicht mal sagst, hey, weißt du, ich glaube, es gibt einen Bibelvers, der dir sehr helfen würde, wenn du den auswendig kennen würdest. Meine Herausforderung für dich ist, lern bis nächste Woche diesen Vers auswendig. Weil ich möchte, dass du den nie wieder vergisst. Weil das ist ein Vers, der gerade in deiner Lebenssituation viel Bedeutung hat. Und bei dieser ganzen Herausforderung ist es wichtig, dass wir die Zeit geben, die die Person braucht, dass wir immer wieder mit Wahrheit in ihr Leben hineinsprechen und dass wir immer wieder gnädig sind und wissen, Gott wirkt. Ich muss diese Person nicht irgendwie reparieren, die ist nicht irgendwie falsch oder so, sondern gib der Person die Zeit, die Gott der Person auch gibt und die du selber auch haben möchtest. Sei an der Stelle gnädig. Alltägliche Situationen als Beispiel. Ich fände es interessant, wenn ich im Auto fahre und ich höre irgendein Lied, dann einfach zu sagen, hey, hast du schon mal auf den Text geachtet von diesem Lied? Was denkst du eigentlich über den Inhalt? Das ist so eine alltägliche Situation, eine gute Frage, eine gute Herausforderung. Oder du siehst irgendeine Werbung. Und dann fragst du, hey, merkst du eigentlich, womit die dich locken wollen? Also wie findest du diese Werbung? Wie findest du das? Oder eine ganz wichtige Sache, die einfach oft im Leben vorkommt, wie gehen wir mit dem anderen Geschlecht um? Was wird uns vermittelt durch Filme, durch Plakate? Wenn du merkst, du gehst mit deinem Jugendlichen rum, also ich coache ja eher Jungs, und bei mir kommt es dann eben öfter vor natürlich, dass ich merke, oh, hübsche Mädels laufen vorbei. Und da möchte man natürlich hinschauen. Ist doch völlig klar. Ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist nur dann zu sagen, hey, wie gehst du eigentlich damit um, wenn du so hübsche Frauen siehst? Was machst du eigentlich dann? Was geht bei dir im Kopf ab? Und dann darüber zu reden, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, meine Gedanken reinzuhalten. Ich hatte vor kurzem einen sehr, sehr coolen Moment mit Jugendlichen, wo wir genau darüber gesprochen haben. Und wo wir auf eine ganz tolle Idee gekommen sind. Wo wir gesagt haben, hey, stell dir mal vor, als Junge, ich rede jetzt mal aus der Perspektive von uns Männern, du siehst eine Frau, die total attraktiv ist. Dann gibt es ja unterschiedliche Dinge, die du machen kannst. Und das Coolste, was wir festgestellt haben, was man machen kann, ist, dass man zu Gott geht und sagt, Gott, die hast du aber richtig hübsch gemacht. Alter Schwede, Kompliment. Und dass ich dann sage, Gott, bitte segne die Person. Denn weißt du, was dann passiert, wenn du sagst, Gott, segne die Person? Dann kommt auf einmal Segen in die ganze Situation hinein. Und das, was vielleicht der Teufel nutzen möchte, um an der Stelle deine Gedanken in Bereiche zu bringen, die dir nicht gut tun, der ärgert sich. Weil jedes Mal, wenn er versucht, dich anzufechten mit irgendwelchen hübschen Mädels, die vielleicht auch noch mit dem T-Shirt ihrer kleinen Schwester rumlaufen, und du jedes Mal aus Prinzip die Person segnest und Gott ein Kompliment dafür machst, dass sie toll aussieht, dann wird das den Teufel so ärgern, dass er irgendwann mal merkt, nach dem 20. Mal, nach dem 50. Mal, alte Scheiße, der macht das jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn in blöde Gedanken zu bringen, dann kommt ein Segen dabei heraus, so ein Mist. Und er wird seine Strategie ändern. Es bringt ihm ja nichts. Jedes Mal kommt Segen dabei raus. Schau, das ist einfach, über solche Sachen muss man reden. Wenn du deinem Jugendlichen nicht sagst, wie, wenn du deinem Jugendlichen keine Alternative bringst, damit umzugehen, woher soll er es wissen? Du kannst mit Jugendlichen zu ihnen nach Hause gehen. Das ist so interessant. Wir alle wissen, wie das ist. Wir schlüpfen ja so in unterschiedlichen Rollen. Und vielleicht merkst du es auch, du hast ein bisschen Panik davor, dass Jugendliche bei dir zu Hause vorbeischauen, weil du genau weißt, oh nein, zu Hause, da bin ich in so einer Rolle drin, da bin ich auf einmal ganz anders. Und dann fragst du dich so, bin ich eigentlich, wenn ich zu Hause bin, auch ein Vorbild? Weil da kann ich mich ja nicht verstellen. Es wäre ja komisch, wenn danach deine Familie sagt, du warst heute Nachmittag so anders, nur weil dieser Jugendliche da war, was ist los? Ja, du willst ja nicht anders sein, du willst ja echt sein. Und wenn du dann sagst, oh Mann, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jemanden mit nach Hause nehmen will, ob mich jemand so kennenlernen soll, hey, dann ist das ein guter Moment, den du gerade verstehst. Dann überleg dir, was du ändern solltest. Wie kannst du so leben, dass du sagst, ich möchte dir zeigen, wie du in deiner Familie als Christ leben kannst. Und dann ist es eben auch sehr interessant, wenn du mit deinem Jugendlichen nach Hause gehst und dann darüber reden kannst und sagen kannst, mein Eindruck ist, dass du deine Eltern nicht wirklich respektierst. Mein Eindruck ist, dass zwischen dir und deiner Schwester was steht. dass ihr euch eigentlich gar nicht wirklich wertschätzt, dass ihr euch nicht wirklich liebt. Das kann jemand, wenn er zu Hause ist, nach 10 Minuten nicht mehr verstecken. Also besuch ihn zu Hause, lass ihn in dein Leben mit hineinkommen. Und bei diesem ganzen Prozess ist es wichtig, ich wünschte, ich hätte dieses Bild von dem Fußballspiel noch hier. Da gab es ja die Zuschauer, der Zuschauerbereich, wo ich ein Männchen hingemalt habe, ein Männchen auf dem Fußballplatz. Und vielleicht, oder nein, nicht vielleicht, es gibt die Momente, wo du dich selber auf der Trainerbank hinmalen musst. Weil es Momente gibt, wo du sagst, jetzt ist das Spiel und jetzt kann ich als Trainer nicht einfach aufs Spielfeld rennen und ihm den Ball wegnehmen und ihm zeigen, wie es geht. Ja, das würde ja ein Trainer nicht machen, der würde absolut sofort gekündigt werden, das wäre auch super peinlich. Wenn das Spiel ist, ist das Spiel und dann lass ihn spielen und dann ist dein Platz auf der Trainerbank wichtig. Was meine ich damit, wenn es ums Coaching geht? Ich glaube, dass wir die Gefahr haben, dass wir unsere Gaben, die wir haben, auf unseren Jugendlichen projizieren wollen. Wir wollen unsere Gaben in dem anderen fördern, statt rauszufinden, was sind denn seine Gaben und die zu fördern. Und wenn es die gleichen sind, super. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auf der Trainerbank bleiben und dass wir, wenn es soweit ist, unsere Rolle kennen. Also unsere Gaben nicht auf den anderen projizieren, genauso auch mit unseren Träumen. Vielleicht hast du Träume bekommen von Gott oder Träume, die dir persönlich wichtig sind. Und du wünschst dir, dass du durch deinen Jugendlichen deinen Traum in Erfüllung geht. Dass er vielleicht etwas schafft, was du nie geschafft hast. Hey, darum geht es nicht. Dann wird es Zeit, dich auf die Trainerbank zu setzen und zu sagen, was sind die Träume, die du hast, die Gott dir gegeben hat? Wie kann ich dir helfen, dass du deine Träume leben kannst und nicht meine? Dass du deine Vision folgen kannst und nicht meine? Dass wir nicht meine Ziele erreichen, sondern deine Ziele. Und dass ich nicht meine Probleme, meine Geschichte, meinen Rucksack, den ich in meinem Leben mitschleppe, mit all dem Negativen, was ich erlebt habe, was mich prägt und was mich belastet, dass ich das nicht auf den anderen projiziere. Dass ich nicht denke, nur weil ich damit ein Problem hatte, hat er damit auch ein Problem. Ich glaube, dass wir das auch sehr schnell machen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Müssen wir sagen, hey, es wird Zeit, dass ich mich an der Stelle auf die Trainerbank setze. Ich finde es sehr, sehr positiv, wie Paulus das gesagt hat, folge mir nach, wie ich Christus folge, dass wir das auch leben mit unserem Leben und mit unseren Gaben, wo wir sagen können, hey, pass auf, es ist in Ordnung, wenn du bei deinem Coach erstmal in den Windschatten gehst oder dein Coach bei dir und du sagst, hey, solange du nicht weißt, wie du es machst, mach es erstmal so wie ich. Bis er irgendwann mal versteht, was dahinter steckt und was wichtig ist. Und dann kann er selber aus dem Windschatten raus und kann seinen eigenen Weg gehen. Aber es kann sein, dass es erstmal wichtig ist, dass er in deinem Windschatten Schwung bekommt. Dass er Menschen vielleicht erstmal mit den gleichen Worten motiviert, wie du das machst. Und irgendwann mal stellt er fest, dass er von seiner Persönlichkeit eigentlich andere Worte verwenden würde. Aber dann hat er schon den Schwung und dann kann er es selber tun. Als Beispiel, ich bin so froh, dass mein erster Mentor, den ich schon mal erwähnt habe, André Wilkes, dass er wusste, wann er sich auf die Trainerbank setzen muss. Er hat mir sehr geholfen, bei meinem Predigen Kreativität zu entdecken. Er ist ein sehr kreativer Typ. Und ich habe eine lange Zeit versucht, so zu predigen wie mein großes Vorbild, André Wilkes. Ich wollte immer so predigen. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, oh Mann, ich möchte so predigen wie Bo Boschers. Und dann war mein großes Vorbild, wie Bill Hybels zu predigen. Dann wollte ich predigen wie John Ortberg und habe für alles eine Flipchart verwendet. Dann wollte ich predigen wie Rob Bell und meinte, ich kann auch mit einer Bibel dastehen und rumwälzen von einem Vers zum nächsten, weil der hat ja die Bibel und ganz viel Wissen. Und ich habe festgestellt, ich habe nur die Bibel und ich muss mir das nun mal vorher aufschreiben. Und irgendwie habe ich versucht, so vielen Leuten so zu predigen wie manche Leute. Und meine ersten Predigten habe ich Wort für Wort auswendig gelernt. Ich habe das genauso gesagt. Nur als es dann zu Geschichten kam, als ich letztes Jahr mit meiner Frau wusste, das kann ich nicht so sagen. Das war ja nicht meine Frau. Also, das war ein Witz. Okay, also ich habe damit angefangen, dass ich Predigten 1:1 auswendig gelernt habe. Und ich habe mich im Windschatten bewegt, so lange, bis ich festgestellt habe, meine Art ist eine andere. Und dann hat mein Mentor nicht versucht, dass ich seine Kopie werde. Und dann durfte ich mich selber entwickeln. Aber ich hatte so viel Schwung, dass ich es konnte. Und dass ich auch wusste, was eben nicht mein Ding ist. Und ein paar Sachen von John Ortberg sind eben noch bei mir hängen geblieben. Ne? Mit so einer Flipchart. Also, gib ihm High Five. Stell ihm die richtigen Fragen. Hör zu. Ermutige ihn. Bete mit ihm. Fordere ihn heraus. Und teile dich mit. Diese 5 Dinge würde ich immer wieder tun. Die letzte Frage, die ich für dich heute habe, ist: Bist du bereit? Bist du bereit, dein Land zu verändern? Bist du immer noch zufrieden mit dem, wie Jugendarbeit und Kinderarbeit, Arbeit mit Kindern und Jungscharbeit, Teeniearbeit? Bist du immer noch zufrieden mit dem, wie es läuft? Bist du an dem Punkt, dass du sagst, es muss aufhören, es muss anders werden. Wir müssen etwas anders machen, sonst läuft es weiter so. Spürst du diese heilige Unzufriedenheit, die Gott dir gibt? Bist du bereit, dein Land zu verändern? Bist du bereit, dir einen Jugendlichen zu suchen, in den du investieren möchtest, ganz bewusst? Bist du bereit, zu beten, auf Gott zu hören, bevor du dir jemanden auswählst? Was wir ja auch schon getan haben gestern. Bist du bereit, dich zu entscheiden? Bist du bereit, zu investieren, Jugendliche in dein Leben mit hineinzunehmen? Bist du bereit, vorzuleben, was es bedeutet, als Christ zu leben, mit all deinen Schwächen? Bist du bereit, dir selber Unterstützung zu suchen, weil du in vielen Dingen einfach noch nicht weißt, wie es geht und weil du verunsichert bist? Bist du bereit, eine Kultur von Mentoring in deinem Land zu etablieren, auch wenn es noch keiner kennt? Bist du bereit, die Jugendarbeit zu verändern? Ich glaube, dass wir das können, gemeinsam. Und als Deutscher stehe ich hier vor euch in Österreich und ich glaube, wir dürfen für Europa denken. Und wir dürfen die Jugendarbeit in Europa verändern. Ich möchte als allerletztes mit uns beten. Ich möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Und ich möchte euch bitten, dass wir gleich gemeinsam laut vor Gott den Namen sagen von der Person, in die wir investieren wollen. Wenn du noch nicht weißt, wer das ist, wenn du immer noch auf der Suche bist, dann kannst du stattdessen sagen, zeig es mir. Wenn du diese Bereitschaft hast, zu sagen, Gott, ich weiß es noch nicht, aber zeig es mir. Vielleicht weißt du es aber schon, dass wir gemeinsam diesen Namen sagen und dass wir ihn vor Gott sagen. Und dann möchte ich für uns beten, dass Gott uns segnet und dass wir im nächsten Jahr, wenn du wieder hier hinkommen möchtest, dein Coaché mitbringst und dass wir doppelt, vielleicht sogar dreifach so viel sind. Vielleicht dann nicht im Schloss Klaus beim Armin, aber ich bin mir sicher, wir finden andere Locations hier in Österreich. Wäre es nicht cool, wenn wir nächstes Jahr doppelt so viel wären oder dreimal so viel? Wäre das nicht der Weg, den wir für unser Land, für dein Land gehen müssen? Und es fängt damit an, dass du in eine Person investierst, dass du nicht gleich versuchst, die Masse zu gewinnen. Das hat Jesus auch nicht. Er hat in Einzelnen investiert. Ich bete und im Gebet werde ich eine Pause machen und werde Gott sagen, Gott, Wir sagen dir jetzt, in wen wir investieren wollen. Und dann kannst du den Namen laut sagen und dann werde ich weiter beten. Jesus, du hast uns ein besonderes Wochenende geschenkt. Ein Wochenende mit heiligen Momenten, weil du da warst. Wir haben dich gesehen im Leben von unseren Geschwistern. Wir sind dir begegnet in der Anbetung. Wir sind dir begegnet in Gedanken. Wir sind dir begegnet in unseren Gebeten. Wir sind dir begegnet vielleicht in der Natur, die wir hier haben und in vielen anderen Dingen. Du bist so kreativ und begegnest uns auf so unterschiedliche Weise. Danke, Jesus, dass wir an diesem Wochenende träumen durften. Wie kann dieses Land in einem Jahr, in zwei Jahren, in 10 Jahren, wie kann dieses Land aussehen? Wo können wir wieder hingehen? Wo müssen wir was verändern? Und so wie wir das heute Morgen schon gehört haben, dürfen wir als junge Leiter aufstehen. Und wir werden von dir in die Verantwortung genommen und bekommen die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wir sind nicht zu jung. Und wir können mit einer neuen Kultur starten und so Menschen zu kümmern, Jesus, wie du es getan hast. Danke, dass dieses Wochenende dafür ein Startschuss sein darf. Du kennst die Menschen in unserem Leben, du kennst unsere Gedanken, die wir hatten. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt hinhörst, dass wir gemeinsam zu dir kommen und dass wir gemeinsam dir sagen, in wen wir investieren wollen. Und ich bitte dich jetzt, dass du jetzt Gott sagst, laut, in wen du investieren willst, oder dass du sagst, Gott, zeig es mir. Jens. Gott, du hast es gehört. Du weißt, was wir gerade gesagt haben. Hinter jedem Namen, der genannt wurde, steht ein Menschenleben. Eine Person, die Hoffnung sucht. Eine Person, die Erfüllung sucht. Eine Person, der du Träume geben willst, der du zeigen willst, dass in dieser Welt was verändern kann. Eine Person, die wir ausgewählt haben, um für sie da zu sein. Anders als bisher. Jesus, ich freue mich auf das, was in dem nächsten Jahr passieren wird, in diesem Jahr, was jetzt kommt. Ich freue mich über diese vielen Momente, in der diese Menschen, die wir genannt haben, lernen dürfen. An unserem Leben, wie wir mit dir leben, wie wir mit Versagen umgehen, wie wir beten, indem sie ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger ermutigt werden von uns. Dass ihnen gezeigt wird, dass sie was verändern können. Dass sie groß träumen dürfen, weil sie mit dir leben. Jesus, du siehst, dass wir hier stehen mit der Bereitschaft, das zu tun. Und für all diejenigen, die noch keinen Namen hatten, die gesagt haben, Gott, ich will in jemanden investieren, zeig es mir. Und ich bitte dich, dass du genau das tust. Ich weiß, Jesus, dass du das willst. Und ich freue mich darauf, dass du das tun wirst. Und Jesus, uns bleibt nichts anderes übrig, als dir jetzt alles hinzulegen und dich zu bitten, dass du Österreich veränderst, dass du die Menschen in diesem Land für dich gewinnst, dass sie erkennen, dass du der einzige Weg bist zum Vater, zu einem erfüllten Leben, dass du wichtiger bist als Geld, als Einfluss, als Spaß, als alles, was wir als gut definieren und was nicht du bist. Jesus, du weißt, dass wir gerade in diesem Land, uns geht es ja im Vergleich zur Welt, einfach nur gut. Wir haben alles und wir denken, dass wir dich nicht wirklich brauchen. Dass du nicht wirklich relevant bist für unser Leben. So viele Menschen in diesem Land denken das. Bitte zeig diesem Land, dass sie dich bitter brauchen. Und nicht nur für das Leben jetzt, sondern auch für die Ewigkeit. Und Jesus, die Menschen, die hier stehen, die jungen Menschen, die wollen in diesem Land etwas verändern. Und in deinem Namen segne ich sie. Ich segne euch im Namen des Vaters, der Vater ist für alle Menschen in Österreich, der euer Vater ist, der euch herausgerufen hat, mit ihm zu leben, der euch geschaffen hat, der so stolz auf euch ist, der sich über euch freut, der euch liebt. Ich segne euch im Namen von Jesus Christus, der für dich gestorben ist, der für deine Freunde gestorben ist, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie, für deine Bekannte, für die Politiker deines Landes, der für jeden Menschen in diesem Land gestorben ist. Im Namen von diesem heiligen Sohn Gottes segne ich dich. Er ist dein Freund, er ist dein Herr, er ist dein Retter und er ist dein Mentor und dein Coach. Er ist der, dem du nachfolgst. Ich segne dich im Namen von Jesus Christus und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der permanent in deinem Leben ist, den dir Jesus geschickt hat, damit du nie vergisst, dass du ewiges Leben hast, der dich begabt mit allem, was du brauchst, um deine Welt zu verändern, der dir immer wieder Gedanken gibt, die dich zu Gott hinziehen, der dir aufzeigt, wo du dein Leben ändern musst, der permanente Coach ist für dich, der dir die Gedanken gibt, die du brauchst, wenn du betest und der sehr viel übernatürlicher in deinem Leben wirken will und kann, als du es bisher erlebt hast. Ich segne dich mit und im Namen vom Heiligen Geist. Amen.